Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Volksschule im digitalen Wandel. Heute habe ich einen spannenden Gesprächsgast, der sich bereit erklärt hat, mich in Oerlikon in der Brasserie zu treffen. Philipp Wampfler, wer
Hallo,
bist du?
Freut mich. Ich bin Lehrer für Deutsch an der Kanti Engi jetzt im Moment noch in Zürich und beschäftige mich schon seit über 10 Jahren ganz stark mit Digitalität und Schule und bin auch sehr interessiert daran, so ein bisschen das Bildungssystem in die Richtung zu lenken, ein bisschen zu verändern.
Jetzt, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du Kanti-Aufnahmeprüfungen an einer künstlichen Intelligenz gegeben hast, zum Lösen. Was hat dich dazu bewegt und was ist dabei rausgekommen?
Ja, das war halt so ein journalistisches Experiment, wo Leute wollten schauen, ob das im Prinzip, also es gibt viele amerikanische Prüfungen, auch Anwaltsprüfungen beispielsweise, die man KI hat. Und dann wollte man schauen, geht das auch mit so Schweizer Prüfungen. Und die Aufnahmeprüfung im Kanton Zürich, die wirft jedes Jahr mediale Wellen und dann wollte man mal schauen, wie das funktioniert. Und ich habe einfach gemerkt, dass es viele Aufgaben gibt, die man noch ein bisschen übersetzen muss. Also die KI, und wenn man die Aufgabe einfach nur so gibt, ein bisschen weniger, als wenn man ihr noch ein bisschen hilft, dann dort zu machen. Aber es ist klar, dass die mit den Möglichkeiten, die wir ja jetzt viele gesehen haben, wo so ChatGPT beispielsweise hat, natürlich so Aufgaben, die 6-Klässlerinnen müssen lösen, locker kann bewältigen. Das ist nicht wahnsinnig schwierig.
Also kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel machen, damit wir uns vorstellen können, was für Aufgaben das da waren, die du den KI gefordert hast?
Ja, also das ist eigentlich ein Text, wo es gibt. Das ist so nach 4 Seiten und dann werden so Fragen gestellt. Also zum Beispiel, was für Gründe hat die Figur, um so zu handeln? Und dann muss man 2 Gründe aus dem Text raussuchen. Und das kann KI relativ gut. Also sie versteht so in dem Sinne einen Text. Was nicht so gut funktioniert hat, sind dann so reine Grammatikübungen, wo man zum Beispiel bestimmte Formen, Verbformen muss verändern, weil die KI dann nicht in dem Sinne ein Grammatikmodul hat. Und das hat sie. Also sie kann nicht über Grammatik nachdenken, sondern eigentlich nur über Textmuster. Und das hat dann wieder so gut geklappt. Also wie ist jetzt das Präteritum von «finden», das hat dann so gut funktioniert im ersten Anlauf.
Aber ich könnte mir vorstellen, das ist eine Frage von der Zeit, bis künstliche Intelligenz in Zukunft das auch werden können lösen.
Genau, also es sind auch Mathe-Aufgaben, die teilweise ganz schlecht gelöst sind und in Zukunft werden einfach die im Moment heißt es ja Large Language Models, also es sind KI, die einfach mit extrem viel Grafdaten trainiert worden sind und sobald man so Schnittstellen hat, wo sie wie merkt, das ist jetzt eine Mathe-Aufgabe, ich muss jetzt ein Mathe-Modul nehmen oder das ist eine Grammatik-Aufgabe, ich muss ein Grammatik-Modul nehmen. Wenn man das kann implementieren, dann wird KI noch viel, viel mächtiger werden, als sie heute schon ist, oder leistungsfähiger.
Und sie wäre jetzt bei dir an der Kante aufgenommen worden, ins Fach Deutsch?
Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also wenn man die Prüfung genauso wie sie ist gegeben hat, hat sie sie nicht bestanden. Wenn man ihr dann ein bisschen geholfen hat, also wenn sie einen Nachteilsausgleich bekommen hat, dann wahrscheinlich schon.
Also ich sehe es ja auch, ich habe die KI natürlich auch ausprobiert, die ChatGPT von OpenAI, wo sie rausgekommen ist und habe natürlich dann auch festgestellt, Matheaufgaben löst sie häufig falsch, wenn man sie dann aber sagt, begründen, wie die Formel zum Beispiel auflöst ist, dann macht sie sie meistens im zweiten Schritt dann richtig.
Genau.
Jetzt, künstliche Intelligenz, das ist jetzt so ein Schlagwort und viele Universitäten, wie zum Beispiel in Frankreich, haben jetzt die verboten. Wie siehst du da in Zukunft bei uns?
Ja, ich sehe in der Bildung eigentlich 2 Probleme, also oder 2 Zugänge innen. Das eine ist ein Problem und zwar gibt es halt viele Aufgaben, wo Schülerinnen müssen bewältigen, die ihnen helfen, etwas zu trainieren beispielsweise, wo natürlich eine KI kann. Also wenn ich sie jetzt einfach ein paar Sätze schreiben, dann können sie immer zu der KI gehen oder wenn sie in der Fremdsprache etwas müssen übersetzen müssen. Aber am Schluss geht es darum, dass sie mit ihrem Kopf das machen und oder nicht selber den Text schreiben oder selber übersetzen, damit sie sich mit Sprache auseinandersetzen. Und das da hilft KI nicht. Und da muss man vielleicht wie sagen, man muss es nicht verbieten, aber man muss wie sagen, jetzt in dem Sinn macht es keinen Sinn, das zu brauchen. Also so ein bisschen wie mit dem Taschenrechner, dass wenn man lernt, schriftlich rechnen, das ist beim Arsch, dass man wie sagt, ihr könnt es schon mit dem Taschenrechner machen, aber wir lernen jetzt das eben ohne Taschenrechner zu machen. Und ich glaube, so muss man so gewisse Kompetenzen aufbauen, ohne dass man immer gerade Versuchung hat, ich kann das machen, sondern man macht es halt einfach selber, weil man ja selber auch will trainiert werden. Und das Zweite ist nachher, dass es bei vielen Aufgaben natürlich total sinnvoll ist, die mit einzubeziehen. Also so wie man dann kann sagen, Sekundarstufe 1, da können Schülerinnen an Mathe mit dem Taschenrechner machen. Genauso wird man einfach bei den Aufgaben, wo das Sinn ergibt, die KI brauchen. Und dort, glaube ich, ist besonders spannend, dass sie natürlich auch ein Gesprächspartner kann sein, dass wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt oder eine bestimmte Aufgabe hat, dass man wie man kann schauen kann, was sagt jetzt KI da dazu, was denke ich dazu, das kann vergleichen. Also auch eine Art einen kritischen Umgang damit findet. Ich glaube, das muss man in der Schule auch lernen.
Also ich höre jetzt bei dir raus, die Strategie, die gewisse andere Unis oder Sek2-Schulen fahren, verbieten, da ist für dich keine Option.
Ja, ich glaube, das ist sehr eine kurzfristige Option, wenn man im Moment noch keine Lösungen hat für das neue System. Also wenn man sagt, ja, wir haben jetzt zum Beispiel eine Prüfungsordnung oder wir haben bestimmte Vorlesungen, dann kann das im Moment noch so sehr halbpatzig probieren, das ein bisschen über die Zeit zu rechnen. Aber zukunftsfähig ist das eigentlich nicht.
Hast du in deinem Unterricht schon gebraucht?
Ja, ich habe schon Schülerinnen viel damit arbeiten lassen. Also, wir haben schon also am Anfang des letzten Semesters haben wir probiert, mal zu schauen, was KI so für Gedicht schreibt und wie sich das von Gedichten unterscheidet, wo Menschen schreiben. Und kürzlich hat der Klasse müssen so argumentative Texte schreiben. Und da habe ich auch gesagt, sie sollen schauen, was für Argumente aus der KI rauskommen. Und dort merkt man dann auch, wir haben vorher so Mathe-Modul oder Grammatik-Modul, manchmal fällt es auch ein bisschen an Weltwissen. Also sie hat dann zum Beispiel, ein paar Schülerinnen haben darüber geschrieben, ob sie Kirchenglocken, ob man soll verbieten, dass Kirchenglocken geläutet werden in der Schweiz und dann, oder im Kanton Zürich. Und dann hat KI ein Argument gesagt, ja, viele Leute brauchen Kirchenglocken, um Zeit können ablesen, was vor 100 Jahren vielleicht so war, aber heute überhaupt nicht so ist. Und das haben dann die Schülerinnen teilweise gemerkt und teilweise nicht gemerkt, dass das halt kein gutes Argument ist, aber KI merkt das nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Argument ist.
Also ich höre vielleicht auch richtig raus, die 4Ks, wo man häufig auch davon redet, die von Amerika rübergeschwappt sind, Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und
Kommunikation.
Also das kritische Denken und das eigenständige Denken dann aber trotz KI sehr wichtig ist und immer noch wird.
Extrem, ja. Also ich glaube, im schlechtesten Fall ist das einfach ein Eingabefenster. Und dann kopiere ich raus, so wie man auch Google so brauchen kann. Ich google einfach etwas und nehme das Erstbeste, was kommt. Und da ist schon klar, dass das eigentlich kein kompetenter Umgang mit dieser Technologie ist. Und so ist es bei der KI auch, dass ich muss durchlesen, was steht da, was ergibt es einen Sinn oder nicht. Und das merken die Schülerinnen, die noch am Lernen sind, häufig nicht, weil es kommt halt sehr überzeugend und glatt daher, was die KI rausgibt. Und sie kann auch mit einer grossen Selbstverständlichkeit Sachen sagen, die nicht stimmen.
Jetzt, Kreativität sehe ich aber in Bezug auf KI schon ein bisschen bröckeln, weil wir kennen alle, seit vor 2 Jahren ist das DALL-E rausgekommen, du kennst es vielleicht auch, das Computerprogramm, wo man gefüttert hat mit einer Hordenmenge Bilddaten. Man kann zum Beispiel sagen, man hätte gerne Teletubbies in einem kommunistischen System an einer Parade dargestellt und es gibt noch ein eigenständiges Bild daraus raus. Also, sehe ich da richtig, dass es aber auch ein bisschen Anschnittpunkte hat oder wie siehst du das?
Ich glaube, man kann ja dann, jetzt hast du gerade so schon ein kreatives Beispiel eigentlich gemacht und man kann sich ja dann sofort wieder Sachen anfangen vorstellen. Man kann auch mit der KI, glaube einen kreativen Umgang finden. Also es gibt in diesen Foren sehr viele Leute, die viel Energie in das investieren, so mit der KI etwas Überraschendes, etwas Neues zu machen. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich Kreativität einschränkt, aber wenn man sagt, ja, ich will jetzt das, was im Kopf ist, selber malen und das ist für mich kreativ, dann ist KI vielleicht schon eine Einschränkung, wo ich muss sagen, okay, das muss ich gar nicht unbedingt selber malen, sondern ich kann mal schauen, wie die KI sich das vorstellt. Ich glaube, das sind alles, also all die 4Ks, da muss es die richtigen Situationen geben, wo man das kann üben, wo man das auch einsetzen kann. Und KI verändert natürlich ein bisschen, weil es die richtigen Situationen sind. Aber ich glaube, das ersetzt oder dass es eine Bedeutung verliert, wenn der KI.
Sprichwort Grammatik von der Schule durchbrechen. Ich glaube, KI ist auch so etwas, was das System ein bisschen hinterfragt, wie es ist. Also die Lehrperson steht hier vorne und ist die einzige Quelle, die es dann quasi rausgibt. Wie siehst denn du das aus so grundsätzlich? Was verändert sich mit digitalen Medien jetzt haben wir es von der KI gehabt, aber auch von den digitalen Medien für den Unterricht von der Zukunft, wo schwimmen wir?
Ich glaube, es öffnet grundsätzlich die Schulzimmer und auch so die Wissensräume. Es verbindet Sachen miteinander. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass einfach die Lehrperson nicht die ist, die Wissen strukturieren oder Wissen kann vermitteln kann, sondern dass es da jetzt einfach Alternativen gibt. Aber das, was du mit den 4K schon angesprochen hast, ich glaube, ganz grundsätzlich gibt es wichtige Kompetenzbereiche, also dass man muss lernen, mit der Technologie umzugehen und dass man muss lernen, Sachen machen, die für Menschen wichtig sind, obwohl es die Technologie gibt. Das wäre die richtige Richtung und die falsche Richtung wäre, Sachen machen, wo Technologie eigentlich besser kann. Und ich glaube, das ist so das Kriterium, wenn Unterricht gut ist, dann lernen die Schülerinnen Sachen, die sie nicht einfach mit einem Werkzeug abkürzen können.
Und ich glaube auch, häufig wird ja jetzt gesagt, ja, man muss es ja eigentlich gar nicht mehr wissen, die Sachen sind rum, aber du hast vorher angesprochen, egal ob jetzt die Sachen aufgebrochen werden mit KI, mit anderen Medien, ich glaube, das Wissen, ein gewisses Basiswissen musst du haben, weil es nachher kannst du gleich nicht irgendwie in Relation zu der KI oder zu den Medien stellen oder zum Algorithmus.
Absolut, ich glaube, das sagt eigentlich gar niemand, dass man kein Wissen wie muss haben. Die Frage ist einfach, wo kommt das Wissen? Also wenn man sagt, ja, Schülerinnen brauchen gleich Wissen und damit wir das Gespräch führen, brauchen wir ganz viel Wissen, dass das irgendwie einen Sinn ergibt, was wir da sagen. Aber die Frage ist, woher haben wir das Wissen? Und das ist ein häufiges Missverständnis. Also es ist richtig, Schülerinnen brauchen weiterhin viel Wissen, völlig klar. Aber der Kurzschluss ist häufig zu sagen, darum muss die Lehrperson Wissen vermitteln. Und das stimmt eben nicht unbedingt, sondern Schülerinnen können das Wissen von ganz verschiedenen Quellen haben.
Wenn wir bei der Grammatik von der Schule sind, gibt es ja verschiedene Sachen, die ich auch an meinem Unterricht dran bin, zu erbrechen, wie zum Beispiel der 45-Minuten-Rhythmus oder auch, dass man am Ende von einer Lerneinheit eine Prüfung macht und dann eine Note. Du bist, so wie ich das verstanden habe, auch ein Kritiker von dem.
Ja.
Du hast ein Buch geschrieben, Schule ohne Noten. Wieso?
Ich finde eigentlich den Hinweis auf die Grammatik von der Schule sehr gut, weil eigentlich geht es mir darum, eine Schule zu gestalten, die näher am Lernen von Schülerinnen ist. Also wo macht das, dass junge Menschen gut lernen können. Und da gibt es einfach gewisse Sachen, die dann im Weg stehen. Also der Rhythmus ist ganz ein wichtiger Punkt, Sozialformen sind ein Punkt. Und ich habe zuerst gehofft, dass Digitalität eigentlich der grosse Hebel ist. Also ich habe das Gefühl, dass sobald Schülerinnen mehr oder weniger mit digitalen Geräten ausgestattet sind, wenn sie Zugang zum Internet haben, dann wird das aufbrechen und dann werden schlechte Unterrichtsformen keinen Bestand mehr haben. Und die Hoffnung habe ich ein bisschen aufgegeben, als ich gesehen habe, was Schulen mit digitalen Medien gemacht haben und weiterhin machen. Und habe dann wie so ein bisschen gewechselt und das Gefühl gehabt, der Grund, warum sie so sämige Sachen machen, ist, wenn sie weiterhin die Prüfungen machen. Also ich habe recht viele Schulen im Sekundarstufe 2-Bereich begleitet, so bei einem Projekt, wo so Bring-Your-Own-Device-Einführung, dass alle mit dem Gerät in die Schule kommen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann sind alle Anfragen gekommen, ja, jetzt müssen wir mal Maturprüfungen machen, wie können wir jetzt sicherstellen, dass sie mit diesen Geräten nicht mehr kommunizieren können, nicht können kreativ sein, nicht können ins Internet, also alles wie so wieder einschränken. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine ganz komische Haltung, dass man sagt, du kannst tolle Sachen machen mit diesen Geräten, jetzt mach die bitte nicht. Ja, warum nicht? Wie es eine Prüfung ist. Und dann ist mir wie bewusst worden, die Prüfungskultur und auch damit verbundene Notenkultur ist ein grosses Hindernis für den Wandel. Das ist so ein bisschen das eine. Und das zweite ist, dass mit Noten ganz stark Selektion verbunden ist. Also, dass man einigen Schülerinnen mehr Möglichkeiten gibt im Bildungssystem als anderen. Und so tut, als wäre das fair, wenn sie das verdient haben über Noten. Und da bin ich einfach wie aus, was sagen wir, das ist so ein bisschen bindungspolitisch, finde ich es einfach, das System ist nicht gerecht in der Schweiz und das wird mit grossem Aufwand versteckt, dass das System nicht gerecht ist und das, glaube ich, kann man auch über das Notenthema recht gut zeigen, dass das so ist.
Aber du unterrichtest ja an der Kante, dort haben wir ja schon quasi überspitzt gesagt, Crème de la Crème, die bei euch die Aufnahmeprüfung bestanden hat, da ist ja ein Selektionssystem, das euch dann die Schülerinnen und Schüler generiert.
Ja, also natürlich bin ich an einem privilegierten Ort und ich könnte wie sagen, ja, quasi ich genieße jetzt das, dass ich dort bin. Es ist ja, aber das ist ja auch, also Wenn man das anschaut, dann sind bei uns einfach die Löhne am besten, die Arbeitsbedingungen sind am besten. Warum? Weil wir einfach die Schülerinnen haben, wo wir das Gefühl haben, die werden dann irgendwann die Elite sein von der Schweiz. Und das alles sind Sachen, wo ich überzeugt bin, dass die eigentlich nicht stimmen und nicht fair sind, so wie das jetzt gemacht ist. Und es belastet auch natürlich unsere Arbeit mit Jugendlichen. Dass die Selektion ist ja nicht fertig, obwohl es im Kanton Zürich eine sehr harte Aufnahmeprüfung gibt, ist man nach jedem Semester am Verhandeln, wer jetzt besteht, wer provisorisch wird. Also das Ganze, die Drohung, wenn du nicht richtig das machst, was man von dir erwartet, dann gehst du raus, die ist am Gymnasium immer noch da. Und das belastet jetzt, sagen wir, mich in meiner Arbeit sehr stark, weil ich würde gerne eigentlich mit ihnen zusammenarbeiten und sie fördern an dem Ort, wo sie stehen und nicht einfach immer so die Drohung in der Hinterhand haben, wenn das nicht funktioniert, dann fliegst du von dieser Schule.
Also ganz praktisch, wie sieht es denn bei dir im Unterricht aus? Du musst ja höchstens nach Ende Semester mindestens diese Zeugnisnoten können abliefern. Und wie kommst du denn jetzt zu dieser, wenn du eigentlich ein Verfechter dafür bist, zum Noten reduzieren?
Ja, also das ist klar, dass ich mich nicht aus dem System und aus dem Auftrag lösen kann. Ich probiere immer wieder neue Sachen aus. Im Moment lasse ich die Schülerinnen wie so Punkte sammeln. Also es gibt verschiedene Anlässe, wo bepunktet werden. Und sie können aber auswählen, ob sie das machen möchten oder nicht. Also es gibt immer mehr Anlässe, als sie eigentlich Punkte brauchen. Und dann sage ich ihnen, wenn sie am Ende des Semesters so viele Punkte haben, haben sie 4 Noten im Zeugnis. Also sie können eigentlich wie auch ein bisschen mitbestimmen, welche Noten sie haben. Und die jetzt schlechte Noten haben, kann man wie sagen, die haben eigentlich dann auch den Aufwand oder die Möglichkeiten nicht genutzt. Und die sich einsetzen, die können, sagen wir jetzt im Deutsch, einen 4,5er eigentlich erreichen, wenn sie das möchten. Oder wenn sie den nötigen Aufwand leisten. Mit dem probiere ich ihnen so ein bisschen wie auch eine Art Mitbestimmung zu geben. Aber das ist alles suboptimal. Also eigentlich fände ich es ganz ohne Noten und ohne Bewertung viel besser, weil dann wird der Fokus einfach auf das Feedback gelegt werden, das ich den Schülerinnen gebe.
Aber nur schon, wenn du sagst, du gibst eine gewisse Mitbestimmung und eine Selbstwirksamkeit innerhalb von dem System, das du jetzt halt musst mittragen musst, glaube ich, bewegt sich viel. Was hat sich denn konkret bei den Schülerinnen und Schülern verändert, jetzt, wo du so kleine Schritte halt innerhalb vom System in die Richtung gehst?
Ja, ich glaube, sie haben einfach weniger Angst. Also sie haben nicht das Gefühl, ja, irgendeiner kommt in die Prüfung und kann ich das? Es gibt weniger Stress in meinen Stunden. Ich habe das Gefühl, sie kommen recht gern ins Deutsch. Es ist so ein bisschen nicht das, was sie wie immer das Gefühl haben, ja, irgendwie, ich muss alles mitbekommen und sonst habe ich dann irgendwie ein prüfiges Problem. Also ich würde sagen, ja, ein bisschen Entspannung. Aber auf der anderen Seite, also ich sage manchmal bei so Weiterbildungen an Schulen auch, es ist mir klar, dass ich so ein bisschen der weakest link bin. Also wir sind in dem Fachlehrersystem eine Art Konkurrenz um die Ressourcen der Schülerinnen. Also sie können die leistungswilligen Schülerinnen arbeiten bei uns etwa 60 Stunden in der Woche. Und dann ist die Frage, für welches Fach setzen sie wie viel von dieser Zeit ein? Und wenn sie natürlich unter Druck sind, setzen sie dann weniger Zeit für das Deutsche, weil sie gerade eine Chemieprüfung haben und noch viel auf die lernen und dann machen sie dort einen Abstrich. Und ich bin wie aus dem Hochrüsten bin ich rausgekommen und ich weiss, dass sie dann so das einfach teilweise den Aufwand nicht machen, wo sie vielleicht auch bräuchten, um im deutschen Schritt weiterzukommen. Also sie minimieren dann ein bisschen. Und in dem Sinn kann ich es natürlich nicht aus dem ganzen System so lösen und da bringt es eine grundsätzliche Reform, damit das nicht mehr so ist.
Jetzt Stichwort nochmal zu deinem Unterricht. Das heisst, Schülerinnen und Schüler, je nach Thema, das du ihnen auch anbietest, die können alle digitalen Geräte nutzen oder hast du gewisse Regeln, die du sagst, bis dahin und nicht weiter?
Ja, ich bin so in einem Institut mit ein paar Kolleginnen aus Deutschland, das heisst Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Und der Christian Albrecht hat wie mal ein bisschen das Ganze untersucht und er sagt, Prüfungen müssen heute eigentlich immer Take Home und Open Media sein. Also Schülerinnen können eigentlich so viel Zeit einsetzen, wie sie wollen, weil Zeitdruck bei Prüfungen führt eigentlich dazu, dass gar nicht die relevanten Kompetenzen geprüft werden, sondern eigentlich nur, wie gut kannst du mit Stress umgehen und dass du alle Medien kannst einsetzen bei Prüfungen. Und so mache ich es eigentlich auch. Also ich sage ihnen, das ist irgendwie ein Lernprodukt, das sie herstellen, oder das ist irgendwie eine Aufgabe, die sich ergibt. Jetzt müssen sie die Aufgabe machen, bis dann. Und ich mache nicht künstliche Deadlines, sondern ich sage ihnen eigentlich, bis wenn ich es brauche, damit ich kann ein Feedback geben. Also ich stresse sie nicht, wenn ich sage zum Beispiel, sie muss es am 2 am Nachmittag abgeben, wenn ich es eigentlich erst am Samstag am Morgen dazu komme, das überhaupt anzuschauen. Also ich gebe ihnen richtige Deadlines und sie können alle Medien prüfen. Genau. Und das ist natürlich immer, da kommt immer sofort Kritik, ja was, wenn diesen Schülerinnen geholfen wird. Und das finde ich, das stimmt. Also Schülerinnen kommen ganz unterschiedlich Hilfe über und können die auch in Anspruch nehmen. Nur ist das bei jeder Prüfung auch so. Also es gibt die Schülerinnen, die Eltern haben, die sich in dem Fall auskennen, die mit ihnen ganz systematisch lernen und andere, die völlig auf sich allein gestellt sind, vielleicht sogar in einem schlechten Umfeld zuhause. Und bei einer Prüfung sagt das niemand, ja, was ist jetzt mit denen, die Hilfe haben und den anderen, weil man so tut, wie, nur weil sie in dieser Prüfungssituation sind, sind für alle Bedingungen gleich, was überhaupt nicht stimmt.
Also für mich klingt das wie ein ganz natürlicher Umgang mit den Sachen, die eh schon gegeben sind, das Korsett von der Schule, von der Grammatik auch ein bisschen aufzulösen, oder?
Ja, eben im Rahmen von diesen Möglichkeiten natürlich. Also im Wissen darum, ich habe 4 Lektionen pro Woche mit ihnen Deutsch und sie haben noch ganz viele andere Fächer, aber in dem Rahmen, wo ich kann, probiere ich mit ihnen einen so wie, sagen wir, Erwachsene in einer guten Firma miteinander würden umgehen. Also, dass sie sich nicht unnötig Stress machen, aber dass sie doch eine gewisse Verbindlichkeit haben und sagen, schau, bis dann brauche ich das, was du musst machen, damit ich meinen Teil kann machen. Und dann finden wir eine Art der Lösung, wie man das macht. Und dass es halt am Schluss Noten muss geben, ist wie etwas, wo die Schülerinnen und ich einfach akzeptieren müssen, dass das etwas ist, was wir im Moment politisch nicht ändern können. Und dann finden wir wie gemeinsam eine gute Lösung damit. Und wenn sie kommen und sagen, Herr Bamfer, könnten wir es nicht so machen, dann bin ich eigentlich immer offen, mit ihnen eine Lösung zu finden. Auch häufig eine sehr individuelle Lösung. Also, dass es auch nicht für alle zum Beispiel die gleichen Formen von Prüfung gibt.
Wie sieht denn für dich die Schule von der Zukunft aus oder die Kantonsschule von der Zukunft, wenn du selber ein bisschen könntest Impuls geben?
Eben, ich meine, die Schule von der Zukunft, das muss man schon auf allen Niveau ein bisschen unterscheiden. Also wenn ich jetzt mal zu der Kantonsschule etwas sage, dann würde ich sagen, der erste Schritt müsste eine Individualisierung sein. Also im Moment tut man immer noch so, als ob es etwas gibt, wie wo gymnasial ist und alle, die das haben, können in allen Fächern genau den gleichen Stoff und die gleichen Lernziele erreichen. Und das ist in verschiedener Hinsicht falsch. Also wir kennen alle wahrscheinlich die Schülerinnen, die in der Sprache gut sind, in der Naturwissenschaften schlecht oder in der Naturwissenschaften gut und in der Sprache nicht so stark. Und das ist so wie ein Tabu. Also man tut so wie, die dürfte es eigentlich nicht geben, aber die gibt es immer. Also es gibt wenige, die halt in allen Anforderungsbereichen gute Leistungen bringen können. Und an denen richtet man sich eigentlich aus. Und eine Individualisierung würde bedeuten, dass es so Niveauangebote gibt, dass es vielleicht auch so Lerneinheiten gibt, die, sagen wir, einen Monat gehen. Und dann können die Schüler nicht mehr wählen, was jetzt für sie stimmt und wo sie das Gefühl haben, sie könnten einen Schritt weitergehen. Und dass man also sich von diesen Fächern, von dem Fächerdenken löst, auch von dem Zwang zu einer Breite. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man. Wo ein grosses Tabu ist. Man sagt, die Schweizer Matur muss so breit sein, weil man mit der zum Studium zugelassen wird. Und das verhindert eigentlich auch die Reformen im Moment. Also, dass man wie sagt, das muss es so sein und man muss ein gewisses Level in jedem Fach erreichen. Und das führt dazu, dass Schülerinnen wie innerlich, man sagt, im amerikanischen Diskurs redet man von Quiet Quitting. Also, man hört eigentlich auf, für ein Fach etwas zu machen, aber man sagt das nicht so. Und dann haben sie entsprechend gewisse Fächer bei der Matura einfach schlechte Noten, weil sie einfach aufgehört haben, überhaupt zu arbeiten. Und das müsste im System wirklich anerkannt werden, dass Menschen so funktionieren. Also es wäre auch wirklich eine ehrlichere Schule, würde ich sagen. Im Moment machen wir uns sehr viel, Schülerinnen mit sehr viel Vorspielen. Das betrifft das Absenzenwesen, wo sie wieso müssen tun, als ob sie nicht würden schwänzen, obwohl Teenager in diesem Alter einfach schulschwänzen. Und es gibt ein paar, die das nicht machen und es gibt ein paar, die das übertrieben machen. Und die meisten machen das in einem Ausmaß, wo irgendwie okay ist. Und das ist, da könnte man auch einfach mal eine irgendwie Lösung dafür finden. Und im Moment, ja, kann man das nicht, aus verschiedenen Gründen.
Bedingt aber auch natürlich, dass wir fächerübergreifend mehr zusammenarbeiten. Also sprich, du bist Deutschlehrperson jetzt, aber müsstest dann halt auch mit der Geschichtslehrperson dich mehr finden in so einem System, das du dir selber vorstellst?
Genau, also man muss auch aufhören, weil das Gefühl zwar, mein Fach ist das wichtigste Fach, das ist fatal und für die Schülerinnen gar nicht gut, weil für sie merken ja selber auch, für sie selber ist nicht jedes Fach das wichtigste Fach. Aber für die Lehrpersonen, die es unterrichten, die haben manchmal so den Anspruch. Und ich glaube, man müsste die Anstellung von Lehrpersonen völlig von diesen Fächern lösen. Also man müsste die Leute anstellen und sagen, du bist jetzt, also wie das in der Volksschule eh so ist, du bist jetzt Teil von dem Team, du bist angestellt, hilf bitte mit in dieser Schule, was auch immer für Aufgaben auf dich zukommen. Und wir sind häufig so angestellt, ich habe mein Fach, ich bin für den Fachunterricht zuständig. Und das führt ein bisschen auch dazu, dass man gewisse Verantwortung für die Schule und für die Ausbildung auch gar nicht kann übernehmen. Und dass man bei jeder Reform immer zuerst schaut, ja, was bedeutet jetzt die Reform für das Fach Deutsch? Und wenn im Fach Deutsch weniger Stunden da sind, dann wehre ich mich. Und wenn mehr Stunden da sind, finde ich es gut. Und das sind sehr, ja, man kann vielleicht sogar fast sagen, toxische Change-Prozess, weil man muss immer zuerst schauen, dass Besitzstand wahrig da ist. Und das führt dazu, dass für die Schülerinnen eigentlich immer mehr Fächer dazukommen und man nichts reduzieren oder abbauen. Also man muss immer alles, was man bis jetzt schon gemacht hat, lassen und noch etwas zunehmen. Das macht das System nicht so besonders wandelbar oder zukunftsfähig.
Dann müsste man eigentlich sagen, alle Kanti und Sek2-Lehrpersonen ab im Kindergarten schauen, wie es funktioniert, oder?
Ja, genau. Ich glaube, es gäbe in vielen Bereichen, wo das würde gut tun. Ja. Also auch schon die aktuelle KV-Reform ist etwas, wo ich glaube, geht in die richtige Richtung. Und das ist dort so, weil halt der Druck auch von dem Betrieb da ist, dass man kann sagen, ja, so wird einfach nicht mehr geschafft heute, wenn ihr euch das vorstellt. Und ich glaube, das müssten Kanti-Lehrpersonen in verschiedene Hinsicht machen. Sie müssten wissen, wie so der Volksschule läuft, wie es in der Lehre Betrieb in der Berufsschule läuft, aber auch an der Universität. Viele Lehrpersonen orientieren sich am Studium, das sie selber erlebt haben. Aber aktuell gibt es viele Masterstudiengänge, sind total Fächer durchmischt. Also sie sind nicht mehr so ein reiner. Es ist eigentlich die Ausnahme, dass du sagst, ja, ich studiere Germanistik im Bachelor und dann studiere ich nochmal Germanistik im Master, sondern man studiert vielleicht Literaturvermittlung im Master oder das sind häufig fächerübergreifende Studiengänge und das wahrzunehmen und zu merken, auf das bereiten wir auch unsere Schülerinnen vor. Ich glaube, das wäre ganz wichtig.
Das ist zum einen und zum anderen, glaube ich, auch das persönliche Interesse mehr reinnehmen. Also sprich, ich habe von dir mal auf deiner Webseite bin ich mal ein bisschen rumschmöcken und habe dann irgendein Projekt gefunden, wo ich mal im deutschen Unterricht Batman angeschaut habe. Magst du vielleicht dazu etwas sagen?
Ja, das ist schon lange her, ich weiß gar nicht, ob ich mich noch mal erinnere. Das war erstens mal mein persönliches Interesse gewesen und das habe ich, glaube ich, einfach als eine Sonderwoche angeboten. Aber natürlich probiere ich immer wieder zu schauen, wo können Schülerinnen auch von sich aus das Interesse an etwas aufbringen und das ist dann natürlich sehr viel motivierender, als wenn ich jetzt einfach sage, ja, wir lesen jetzt wieder das Reklambüchli und da ist es und jetzt muss man sich für das vorschaffen, weil ich es gesagt habe, sondern wenn sie wie auch ernst genommen werden. Und ich probiere da immer eine Art im Dialog zu führen, was sie als sinnvoll und wertvoll erachtet. Aber da kann man auch sagen, am Schluss merke ich mit einer Klasse, die zusammen im Deutschunterricht ist, ich bringe das nicht an, dass alle am richtigen Ort sind und das Gleiche machen, weil die Interessen teilweise so auseinandergehen und auch, sagen wir schon, nur ihre Lektürenerfahrung so unterschiedlich ist, dass die einen vielleicht sehr gut wissen, wer der Batman ist und auch schon Comics gelesen haben und andere das eigentlich gar nicht interessant finden. Also sie haben vielleicht schon mal gehört von dem Batman, aber mehr wissen sie darüber nicht. Und dann ist die Frage, ja, was mache ich denn mit denen, dass ich die alle ins gleiche Boot hole?
Was interessiert denn die Jugendlichen momentan so ein bisschen im Fachbereich Deutsch, wo du jetzt bist?
Etwas, wo viele anspricht, ist so wie Serien erzählt sind. Also, dass man so überlegt, was sind eigentlich so Geschichten, wo mich jetzt, wenn ich Netflix schaue, wo ich besonders interessant finde, wie sind die gemacht, warum finde ich die spannend? Auch bei Podcasts, das sind Einheiten, die sehr gut funktionieren. Ich höre dann häufig einfach mal so ein Podcasts hören und auch mit Leuten darüber reden, was sie für Podcasts hören und dann entdecken sie Sachen. Also viele, vor allem junge Frauen, sind sehr an also True Crime Podcasts interessiert und dann kann man wie auch in dem nachgehen, ja, warum Was ist jetzt an dem faszinierend? Da gibt es jetzt auch viel Literatur dazu, wo wirklich probiert auch aufzuschaffen, warum Menschen so obsessiv sich mit Gewaltverbrechen auseinandersetzen. Dann gibt es natürlich das ganze Interessensspektrum, wird von dieser Podcast-Welt auch abgebildet. Und das gibt ihnen dann häufig auch so ein einen Zugang, die das jetzt noch nicht gehört haben, dass sie dann wie anfangen, auch Podcasts zu hören oder sich von anderen auch inspirieren zu lassen, was sie für interessante Podcasts gefunden haben.
Also so Sachen wie soziale Medien, TikTok, das ist momentan nicht mehr so trendy bei dir oder nicht mehr so Thema bei dir?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. TikTok ist in dieser Altersstufe und in dieser Bildungsstufe wirklich...
Schon ein bisschen passé.
Ja, nein, es ist ein bisschen schwierig bewertet. Also es gibt einige, die das Gefühl haben, sie sind ein bisschen zu cool für TikTok. Also sie schauen zwar TikTok, aber haben das Gefühl, das ist eigentlich etwas für die Jüngeren und für die, die ein bisschen weniger gebildet sind. Und dann ist es wie so ein bisschen überhaupt eingestehen, dass man viel TikTok schaut. Man schämt sich auch ein bisschen dafür, weil sie das Gefühl haben, das ist mega viel Zeit wird mit dem verbrannt. Also es gibt nicht so viel, wo dann einfach würden sagen, ja klar, ich schaue TikTok, ich finde es super. Das ist nicht so, also das ist vielleicht in der Sek 1 noch eher so, dass man wie könnte ganz natürlich von so einem Umgang mit TikTok ausgehen.
Also die persönlichen Interessen, die man versucht in den Unterricht einzubringen, sind jetzt so quasi wie das eine. Und das andere ist, du musst ja gleich einen Lehrplan irgendwie einhalten. Ich habe gesehen, du hast auf Novalis abgeschlossen. Bringst du das jetzt gleich noch in der Schule? Und wenn ja, wie?
Ja, Novalis habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber ja, also klar, ich muss relativ viel Literaturgeschichte machen. Ich bin immer ein bisschen am Suchen, also ich bin ja auch Fachdidaktiker an der Uni und rede mit Studierenden oder angehenden Lehrpersonen darüber, wie man das gut machen kann. Und ja, was ich jetzt im letzten Semester ausprobiert habe, ist, also wie an einem Anlass das Ganze aufzugreifen. Also das ist... 1750 ist der Klopstock auf Zürich gekommen, und das war so ein bisschen, wie wenn jetzt Beyoncé auf Zürich kommen würde. Man hat extrem viele Erwartungen gehabt, dass es so ein Literaturstar jetzt auf Zürich kommt. Und dann haben sie eine Fahrt aus dem Zürichsee gemacht, im damals grössten Schiff, das es gab, und etwa 20 Personen darauf Platz gehabt. Und dann hat er am nächsten Tag wie ein Gedicht darüber geschrieben. Und das Gedicht hat sich so im Windeseile auch unter der Hand verbreitet. Also die Leute haben das abgeschrieben und sofort wollen lesen. Und ich habe mit ihnen eigentlich wie nur so Aufklärung machen. 1750 kann ich eigentlich vor allem ihnen wollen zeigen, was das Ereignis, wie das funktioniert hat und dass das echte Menschen gewesen sind. Also wirklich wollen ihnen näher bringen, dass sie nicht einfach irgendwie wie alte Männer waren, die mega schlaue Texte geschrieben haben, sondern das sind wie Leute gewesen, die wirklich auch haben wollen Spass haben, die sich überlegt haben, was ein gutes Leben ist. Und wenn man das kann, glaube ich, dann wird wie Literaturgeschichte lebendig. Und dann merkt man auch, dass die Texte mit einem selber etwas zu tun haben. Wenn wir dann am Schluss das Gedicht von ihm gelesen haben, dass wenn man das jetzt liest, also das Zürichsee-Gedicht vom Klopstock, das ist sehr schwierig und nicht so, dass man das jetzt liest und denkt, ah ja klar, um das geht's. Aber ich glaube, die Klasse hat wie einen Weg dazu gefunden, dass das Gedicht ihnen etwas gesagt hat. Und das ist eigentlich cool, wenn das so funktioniert.
Also Lebensweltbezug in die Historie setzen.
Ja, genau. Sie müssen eigentlich auch immer verstehen, warum wir uns überhaupt auch mit so historischen Sachen auseinandersetzen. Und das kann man, glaube ich, bei Literatur sehr gut machen, weil es immer wirklich um Menschen geht. Und man kann verstehen, in welchen Umständen haben sie gelebt. Und ich glaube, das wird schnell dann auch so, dass man merkt, da gibt es auch ein Interesse für mich an dem.
Ich möchte zum Schluss gerne noch auf das Stichwort eingehen, wo du gesagt hast, du bist noch an der Universität und du bist mit den zukünftigen Lehrpersonen unter anderem noch schwätzen. Was gibst du ihnen mit? Wie sollen sie unterrichten in Zukunft?
Ja, das ist so ein bisschen wie das, was ich zu Schülerinnen gesagt habe, dass sie eigentlich ihre eigenes Interessensprofil müssen entwickeln und auch ihre Stärken müssen ausleben. Also ich würde sagen, okay, die Lehrpersonen müssen wir überlegen, was ist das, was ich gut kann? Was ist das, was mir besonders wichtig ist? Und an dem arbeiten und nicht unbedingt das, was sie jetzt nicht so Freude daran haben und was sie nicht so gerne machen, wie das Gefühl haben, dass man dem quälen, sondern eher schauen, wie kann ich das, wo mir Ring läuft, wie kann ich das erweitern und das auch so ein bisschen zu meinem Profil machen. Das würde ich sagen, ist so die wichtigste Botschaft. Also sie sollen es nicht so machen, wie ich es mache, sondern so machen, wie es für sie gut läuft und ihnen auch den Raum geben. Also ich probiere ihnen auch zu sagen, dass das alles Lerngelegenheiten sind. Also man hat häufig das Gefühl, Unterricht da muss ich schnell so eine Perfektion erreichen, aber ich selber mache die ganze Zeit Fehler und merke, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich erwartet habe. Und das Schöne daran ist, es kommt ja dann immer die nächste Stunde und man kann dann auch mit einer Klasse sagen, das hat jetzt nicht geklappt, was müssen wir anders machen. Also, wie so ein bisschen das gesehen, es ist immer eine Entwicklung möglich. Und in schlechten Formen von der Ausbildung von Lehrpersonen muss man am Schluss so wie die eine Lektion machen, wo geprüft wird oder wo ganz wichtig ist. Und das ist natürlich auch sehr ungünstige Formen von der Ausbildung von Lehrpersonen, sondern wichtig wäre es, auf einen größeren Horizont zu haben.
Philipp Wampfler, herzlichen Dank für das motivierende Gespräch.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.